Hallo, Fitzgerald Kuss, schön, dass ich bei Ihnen zu Hause sein darf.
Ja, ich freue mich auch und grüß Gott.
Wie viel Kind steckt eigentlich noch in Ihnen?
Eigentlich sehr viel. Meine Tochter schickt mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Karte, wo drauf steht: Bleib so kindisch, wie du bist. Neulich war in der Süddeutschen ein schönes Interview mit Heindling, dessen Musik ich auch sehr mag. Und der hat gesagt, man kann ruhig alt werden, aber man muss kindisch bleiben und man muss über alles lachen können.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Fitzgerald Kuss, fränkischer Dichter und Dramatiker.
Am Sonntag sind Sie 80 geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Danke sehr.
Sind Sie ein bisschen ein Geburtstagskind, also im wahrsten Sinn des Wortes?
Ja, ich weiß nicht, ob ich. Auf jeden Fall war ich sehr beabsichtigt, denn meine Eltern, mein Berliner Vater und meine fränkische Mutter, die haben sich nämlich ganz weit weg kennengelernt, nämlich in Bordeaux in Südfrankreich. Meine Mutter war Nachrichtenhelferin, also Fräulein von Amt, und mein Vater war bei der Nachrichtentruppe die Strippenzieher. Und die haben sich da kennen und lieben gelernt.
Mitten im Krieg?
Mitten im Krieg. Und mein Vater war ja aus Berlin und die Familie war total antifaschistisch. Und er hat zu meiner Mutter sehr früh gesagt, 1944 muss das wohl gewesen sein, du brauchst ein Kind, der Krieg ist verloren. Und das Kind war ich dann.
Sehr schön. Und so sind Sie vor 80 Jahren geboren worden, der Schöpfer von Schweigbub später und von einer japanischen Gedichtform namens Haiku, dass Sie für sich ins Fränkische sozusagen übertragen haben. Wie viel Kind braucht es denn, um Gedichte dieser Art schreiben zu können?
Ja, ich weiß auch nicht, aber Kreativität ist ja was eigentlich gerade eben im Kindesalter immer sehr stark ist. Kinder sind viel kreativer als Erwachsene. Und die Erwachsenen müssen dann irgendwann Geld verdienen, müssen einen Beruf ergreifen. Und Kinder haben ja noch diesen Zwischenbereich. Und in dem Zwischenbereich, da kann man alles Mögliche machen. Man muss ja bloß Kinder mal beim Spiel beobachten. Selbst wenn sie mit irgendwelchen Playmobil-Figuren spielen, da entstehen ganze Szenen, ganze Geschichten.
Katapultieren Sie sich dann manchmal in diesen Zwischenbereich, wenn Sie sich an den Schreibtisch setzen, um ein Gedicht zu schreiben?
Am Schreibtisch entstehen die wenigsten Gedichten. Ich bin auch ein passionierter Spaziergänger um den Dutzendeich herum, in Silbersee und dann wieder nach Hause. Und auf diesem Weg ist mir dann oft ein Haiku oder sowas eingefallen. Und nachdem die ja nur 3 Zeilen lang sind, konnte ich mir das zum Teil ja dann auswendig merken. Gerade bei Theaterstücken, da war ja vielleicht oft so, dass man nicht weiter wusste, wie geht's weiter, was ist die nächste Szene. Und nach einer halben Stunde spazieren gehen, war plötzlich der zündende Einfall da. Also Spaziergehen ist durchaus was ganz Wichtiges.
Und aus diesen Gedichten und aus den Szenen, von denen Sie gerade gesprochen haben, hat das Staatstheater Nürnberg am vergangenen Samstag einen großen Abend für Sie veranstaltet, eben zum Geburtstag. Sie waren sicherlich dort. Wie ist es denn da, so ein bisschen sein literarisches Schaffen auch mal Revue passieren zu sehen?
Ja, das war großartig und in diesem Jahr ist ein neues Theaterbuch mit lauter kurzen Szenen, mit Minidramen herausgekommen. Und die größte Überraschung war ja, dass meine Tochter Lisa, die saß neben mir in der ersten Reihe, plötzlich angesprochen wurde von oben von einem Schauspieler in einer Szene. Und die hat plötzlich mitgespielt und es war ein Geheimnis. Wir wussten nichts davon. Sie hat es wunderbar verheimlichen können. Und wir waren total überrascht, dass sie plötzlich da mitgespielt hat. Und die letzte Szene war natürlich, wie könnte es anders sein, aus der Kaffeeszene zweiter Akt, Schweigbub. Und dann wurde ich auf die Bühne hinaufgebeten. Und dann gab es ein Gespräch mit dem Journalisten, ehemaligen Feuilletonchef der Nürnberger Nachrichten, Steffen Radlmeier. Und es war dann wie in einer Wohnzimmeratmosphäre. Also mir hat der Abend sehr großen Spaß gemacht. Und musikalisch umrahmt war das Ganze von Heinrich Hartl und Christine Ganzelmeier. Heinrich Hartl hat vieles von mir vertont, so etwa wie bei Weil oder Hans Eisler.
Was ja gut zu Ihnen passt auch, oder?
Ja, also Brecht hat mich immer beeinflusst. Ich meine, Schweigbub ist ja ohne Brecht vielleicht auch undenkbar gewesen.
Und wenn wir gerade schon sind bei Ihren Werken und bei Schweigbub, zu dem wir dann gleich im nächsten Kapitel kommen, ich habe mir überlegt, für diese Stunde wäre es doch eigentlich schön, gerade weil Sie Gedichte auch in Kurzform geschrieben haben, wenn Sie am Ende jeder Runde uns ein Gedicht schenken. Wären Sie da einverstanden?
Natürlich bin ich damit einverstanden.
Haben Sie eine Idee oder soll ich Sie auf eine Idee bringen?
Es wäre schön, wenn Sie mir auf die Idee bringen können.
Ich dachte, wir nehmen, die Welt ist wie ein Brötchen. Ich übersetze schon ein bisschen und Sie machen es dann natürlich auf Fränkisch. Weil das, finde ich, symbolisiert so ein bisschen das Leben auch an sich. Und das, glaube ich, kann man zum 80. Geburtstag vielleicht ganz gut machen.
Das ist aus meiner Serie Nürnberg-Haikus. Die Welt ist ein Weckler, ohne Bratwurst nicht auszuhalten.
Fitzgerald Kuss auf Bayern 2, der die Poesie im Fränkischen entdeckt hat. Und wir kommen zu unserem ersten Song heute in 1:1 der Talk. Nun flog Dr. Bert Rabe, nämlich die Papierfliegerfrau. Und darin gibt es eine Zeile, die sagt, ich schreibe den Alltag auf Papier nieder. Würden Sie das für sich auch so sehen, dass Sie den Alltag auf Papier niederschreiben?
Niederschreiben ist vielleicht ein zu hochgestochenes Wort. Ich würde sagen, man kritzelt irgendwas auf Papier. So, das ist immer die erste Stufe für ein Gedicht und das wird ja dann oft genug mehrfach überarbeitet.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Fitzgerald Kuss. Hat mit Schweigbub einen modernen Klassiker geschaffen.
Ab 1976 lief das nämlich 34 Jahre lang am Staatstheater Nürnberg. 720 Mal hat das Theater ausgerechnet. Ich glaube, europaweit gab es nur Agatha Christie mit der Mausefalle, sagt man, die länger gespielt wurde. Haben Sie die eigentlich in Ihrer Zeit in London mal gesehen, die Mausefalle?
Habe ich leider nie gesehen. Ich muss aber auch sagen, das hat mich damals noch nicht so interessiert, denn damals habe ich ja nur Gedichte geschrieben und noch dazu auf Hochdeutsch.
Dann kam Schweigbub. Ja, schweigen soll der Konfirmand Fritz und Sie haben dem Volk dabei aufs Maul geschaut. Erinnern Sie sich noch, wann Ihnen die Idee zu dem Stück kam?
Ich hatte nur einen Satz erst im Kopf. Du, wo haben wir letzthin so eine Leberknädlersuppe gegessen?
Das ist ja gleichzeitig der Anfang vom Stück.
Das ist der Anfang vom Stück, aber es war erst eine Mantra in meinem Kopf, die nicht mehr rausging. Und für ein Gedicht war das einfach kein Satz. Dieser Satz, der brauchte ein größeres Gefäß, einen Suppenteller. Und dann bin ich wirklich auf die Konfirmation gekommen, weil das war eigentlich ein wichtiges Fest in Franken, vor allem auf dem Dorf. Da wurden Küchlein gebacken, da wurde die Haustür geschmückt mit einem Kränzchen und was weiß ich alles. Und dann wurde natürlich auch gefeiert nach der Kirche. Und ich habe das natürlich dann alles fiktionalisiert. Viele Figuren haben natürlich gewisse Eigenschaften von Verwandten. Es hat sich wie von selber geschrieben. Es war ein Befreiungsschlag. Ich habe mich vielleicht auch von der Enge, in der ich aufgewachsen bin, befreit. Aber es war nicht nur eine Enge, es war oft ja auch sehr viel Humor. Denn das war für diese Leute, die ich da geschildert habe, war ja Humor überhaupt das wichtigste Mittel, überhaupt zu überleben, den nächsten Tag zu überstehen.
Damals einfach noch auch in den Nachkriegsjahren im Grunde, in den erweiterten Nachkriegsjahren.
Ich denke, das Stück ist sehr stark in den 60er Jahren verwurzelt, in den Und noch dazu in den frühen 60er Jahren. Meine Konfirmation war 1959. Also das sagt ja doch alles.
Und Sie sehen da schon Parallelen, oder? Es geht ja in dem Stück eben eine Konfirmationsfeier, in der der arme Konfirmand, der eigentlich ja im Mittelpunkt stehen sollte, nie zu Wort kommt. Deswegen Schweigbub, also dem wird über den Mund gefahren und alle anderen machen sich ein Fest, aber er darf eigentlich nicht so richtig er selber sein.
Das ist natürlich ein künstliches Element. Ich habe nie geschwiegen und man muss, ist ja so, wenn man ein Theaterstück schreibt, muss man das zuspitzen und Drama ist immer Zuspitzung. Und dass der, wenn der geredet hätte, wäre das Stück halb so gut geworden. Er musste einfach schweigen. Er war zum Schweigen geradezu verdonnert. Ja, ich hätte mir nie gedacht, dass es so ein Erfolg wird.
Ein findiger Mensch hat mal ausgerechnet, 46 Hektoliter Suppe sind in all den Jahren verspeist worden. Eine Tonne Klöße. Welcher Rekord hat Sie am meisten beeindruckt?
Man spricht immer von dem dramatischen Helden oder Dramatis Personae. Das Essen ist auch ein Held, das spielt er praktisch mit in dem Stück. Das ist ja das Neue an dem Stück gewesen, dass live auf der Bühne gegessen wird. In den verschiedensten Dialekten habe ich dann die ganze deutsche Küche kennengelernt. Also die Schwaben haben ja die Flädlesuppe gegessen. Ich glaube, die Österreicher Frittatensuppe.
Das spielen Sie ja schon an. Also das Stück ist in ganz vielen verschiedenen Dialekten und auch Sprachen übersetzt worden. Jetzt, wenn wir schon gerade mal bei Ihnen zu Hause sind, können wir mal einen Blick in Ihr Bücherregal werfen? Wie viele Fassungen von dem Stück stehen bei Ihnen?
Die sind leider oben im Archiv. Leider.
Also Sie haben sie versteckt, oben bei sich?
Ja, die müsste ich erst mühevoll wieder aus dem im Wust vom Zeug, das sich angesammelt, raussuchen.
Sind Sie ein Sammler, oder?
Nee, es ist nur so, man archiviert halt unbenommen alles Mögliche, was man bekommen hat. Und irgendwann müsste man das mal wirklich ordnen. Aber dazu komme ich einfach nicht.
Da kommen einfach in 80 Jahren viele Dinge zusammen. Ist es wahr, Sie haben ja schon gesagt, am Anfang habe ich hochdeutsche Gedichte geschrieben, das kann man sich bei Ihnen gar nicht vorstellen, dass Liebeskummer schuld ist, dass es plötzlich fränkisch wurde?
Ich habe erst mal aus Frustration mit dem langweiligen Germanistikstudium, wo ich mich nur mit irgendwelchen toten Kollegen rumärchern musste, habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Und das ist überhaupt meine Form, weil das Gedicht ist noch mit der Musik irgendwie verwandt. Und Musik hat in meinem Leben auch immer eine große Rolle gespielt. Und ich habe damals aber Gedichte geschrieben, die eindeutig so Pop-Art waren, also vor allem die Zeit 66, 67. Und da habe ich auch sehr viel Gedichte gelesen. Ich habe heute noch die ganzen Gedichtbände, die ich damals gekauft habe, von meinem mickrigen Stipendium als Student. Und
Womit wir wieder beim Sammler sind.
Ja, genau. Natürlich Lyrik habe ich immer gesammelt und mich hat interessiert, diese vielfältigen Formen, die es bei der Lyrik gibt, oder mit Brecht zu sprechen, die Weite und Vielfalt der realistischen Schreibweise. Und das war eigentlich auch die Voraussetzung für meine Dialektgedichte. Ich war auch immer ein großer Fan von Dada und Dadaismus.
Und aber jetzt mogeln Sie sich ein bisschen um Ihren Liebeskummer mit Mitte 20 herum.
Das kommt schon noch. Na, Mitte 20, Moment, ich weiß gar nicht, doch, nee, das war 1970 war das.
Naja, ich bin jetzt nicht gut im Rechnen, aber da würde ich jetzt mal sagen, waren Sie 26, oder?
Was? Könnte sein, ja. Ich bin ein schlechter Rechner. Ja, jedenfalls, man kann nicht unbedingt großartigen Liebeskummer sprechen. Es war so, ich habe mehr erwartet, wurde dann aber versetzt. Und wie reagiert man als Native Franconian Speaker? Ich habe mich an meine Adler Tipper gesetzt in meiner Studentenbude.
An Ihre Schreibmaschine?
Ja, und habe einfach einen Text reingehackt vor lauter Wut und es war natürlich ein Dada-Gedicht, das heißt Schimpfrede. Ja, dann muss ich doch das mal zum Besten geben. Schimpfrede, so ein Rutzbrötchen, so ein Ländlicher, so ein Dreckbampel, so ein Dreckerter, so ein Weißbild, so ein Spinnerz, so ein Bläder, so ein Bläder, so ein Lusch, so ein Großer, so ein Sullen, so ein Da geht ihm dann langsam die Luft aus. Das ist Schimpfen vorbei. Und es ist natürlich eine Befreiung. Vielleicht war auch im Mundartschreiben immer was wie Befreiung.
Und wer jetzt nicht alles verstanden hat, das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber es ist schon so, dass im Dialekt die Schimpfwörter plötzlich fast schon niedlich werden, oder?
Ich habe ja gerade Dada erwähnt. Manche fränkischen Dialektwörter sind eigentlich der reinste Dada.
Und manche schauen auch aus, wenn sie schreiben ja auch. Also die Schriftsprache bei Ihnen ist ja auch das Fränkische. Ja. Schauen aus wie lange isländische Wörter.
Oder mein Theaterverleger, der mein erstes Manuskript von Schweigbub lesen musste, hat hinterher mir einen Brief geschrieben, den habe ich, glaube ich, heute noch irgendwo. Und er sagte, das hat ihn an einen indonesischen Dialekt erinnert.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute auf Hausbesuch in Nürnberg bei Fitzgerald Kuss, Schriftsteller und Geburtstagskind, gerade 80 geworden. Da müssen wir schon mal einige Jahrzehnte zurückgehen zum kleinen Kuss und zu seiner Oma. Die soll Ihnen ja die Liebe zum Dialekt eingepflanzt haben.
Ich habe meine Großmutter sehr verehrt und die hieß Sophie Dotzler. Und ist ja immer so, dass zwischen Enkel und Oma eine besondere Beziehung entsteht. Die stammte eigentlich gar nicht aus Fort, wo ich aufgewachsen bin, sondern aus Kleinreuth, HDV, Kleinreuth hinter der Feste. Die hatten dort ihren ersten Bauernhof. Es waren ja mehr Gemüsebauern. Und später der Bauernhof und die Ländereien von meinen Urgroßeltern, die waren auf dem Grund des heutigen Theresienkrankenhauses, in dem ich geboren wurde.
1944 war das. Was für Nachkriegsjahre haben Sie dann eben in Fort erlebt? Also Fort kann man so ungefähr verorten zwischen Nürnberg und Erlangen auf dem Land.
In Fort gab es nochmal einen Ortsteil, der hieß Büg oder im Dialekt Biech genannt. Die Bronx von Fort, da bin ich also aufgewachsen.
Aber ich würde das ruhige Land jetzt gar nicht unbedingt mit einer wilden Bronx so in Einklang bringen. Was waren so wild da?
Im Vergleich zu Fort war das eher übel beleumundet. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist ja oft so auf Dörfern, dass es so Reibereien gibt zwischen dem einen Ort und dem anderen Ort. Als die beiden Sportvereine früher gegeneinander gespielt haben, ist das immer in einer Massenschlägerei ausgeartet.
Welche Jahre haben Sie dort erlebt? Wie war das in den Nachkriegsjahren auf dem Land? Da hat man wahrscheinlich von Krieg gar nicht so viel mehr gespürt, oder?
Vom Krieg eigentlich weniger. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, ich war sehr oft in der Bäckerei Häberlein, die war eigentlich nur 100 Meter von unserem Haus entfernt. Wir haben im Haus meiner Großmutter gewohnt. Und das war immer nicht einfach, dahin zu gehen, weil die freilaufenden Gänse sind mir immer nachgerannt. Da musste ich immer davonlaufen. Da gab es zum Beispiel den Sohn des Bäckers, der natürlich auch Bäcker war, es war ja immer so auf dem Land. Das war eine ziemlich musikalische Familie und da stand ein Klavier im Wohnzimmer und der hat mir zum Beispiel mal den Boogie Woogie in the Mood auf dem Klavier vorgespielt. Ich bin dann fast ausgerastet. Das war irgendwie meine Musik. Und mein Vater hatte ja eine Opernsängerausbildung, der war kurz vor dem Krieg noch an der Staatsoper in Berlin, also eher mit kleineren Rollen. Dann wurde er natürlich eingezogen und nach dem Krieg war es schwer für ihn, da wieder zu den Theatern Kontakt aufzunehmen. Zudem hatte er die besten Kontakte in Ostberlin, aber er hatte von einer Diktatur die Nase voll.
Ich wollte schon sagen, also Musik gab es ja sicherlich auch im Hause Kuss, eben mit dieser, das ist eine ungarische Familie, daher auch ihr Nachname mit SZ geschrieben. Wie viel Musik gab es im Hause Kuss und mussten Sie oder durften Sie ein Instrument lernen?
Ja, ich habe natürlich bei der Freund Frieda Herbst, Organist in der evangelischen Kirche, habe ich Klavierstunden genommen. Aber wir hatten selber kein Klavier. Ich musste immer zu dieser Bäckerfamilie gehen und dort spielen. Nebenan wurden im Laden die Weckler verkauft.
Die Brötchen, für alle, die nicht wissen, was Weckler sind, Semmeln. So kommt es auch ein bisschen, glaube ich. Also einerseits das Musikalische von der ungarischen Papa-Familie und andererseits ja was sehr handwerklich-bäuerliches von der Mama-Familie. Würden Sie sagen, beides fließt so in Ihr Leben mit hinein?
Ja, es ist ein Spagat zwischen der Büg und Berlin. Mein Großvater ist aus Budapest ausgewandert nach Berlin, war ein begnadeter Musiker, Pianist und hat da auch noch in den goldenen 20er Jahren in Berlin, um eine immer größer werdende Familie zu ernähren, in den Varietés Wintergarten und wie die alle hießen, gespielt. Man sieht ja heute diese Szenerien in der Serie Babylon Berlin. Und mein Vater ist 12 geboren, der konnte kein Wort Ungarisch. Vielleicht gerade noch Köschene, Dankeschön oder sowas. Das war vielleicht alles. Und mein Großvater muss ja auch diesen K&K-Tonfall, in dem Tonfall gesprochen haben. Der hat in Berlin zu den Damen "Küss die Hand" gesagt.
Und sehr galant. Sie sind aufs Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg dann gefahren. Das ist ja von fort schon auch ein bisschen ein Weg. Ein humanistisches Gymnasium, Latein und Griechisch.
Das war mein zweites Gymnasium. Ich war zuerst am Gymnasium Fridericianum in Erlangen und bin mit der Sekundärbahn dahin gefahren, im Volksmund Seku genannt. Es waren noch Dampflokomotiven und die Verbindung wurde immer schlechter und als Auswärtiger durfte ich in der ersten Stunde zu spät kommen. Und nachdem die Verbindung so schlecht war, dass ich fast die ganze Stunde versäumt habe, habe ich mir gedacht, jetzt reicht's endgültig. Da fahre ich doch lieber mit dem schnelleren Zug von Fort gleich durch bis Nürnberg, Nordost und bin dann ans Melanchthon-Gymnasium gegangen und ohne das Melanchthon-Gymnasium wäre ich wahrscheinlich nie der Schriftsteller geworden, der ich jetzt bin. Denn in Erlangen war immer noch ein etwas merkwürdiger Geist, was Literatur anbelangte, während ich am Melanchthon-Gymnasium einen Karl-Valentin-Kenner hatte als Lehrer, Dr. Helmut Schwimmer. Außerdem hat er bei mir offene Türen eingerannt, weil er hatte über Döblins Berlin, Alexanderplatz, meinen absoluten Lieblingsroman promoviert und war dann auch später im Arno Schmidt Defrigier-Syndikat und hat uns auch sogar konkrete Poesie nahegebracht.
Und so wurde der Weg im Nürnberger Gymnasium geebnet für Fitzgerald Kuss auf Bayern 2, heute in 1:1 der Talk. Ja, und wir haben ich weiß nicht, ob es eine Hymne ist an die Stadt, in der Sie leben, an Nürnberg. Sie sind zusammen mit Chris Beyer im folgenden Titel, der heißt Nürnberg.
Ja, das ist ein Gedicht und aus diesem Gedicht heraus hat sich diese Geschichte entwickelt.
Und da heißt es irgendwie, Nürnberg ist nix, nix Nürnberg oder so, ne?
Ja, nix, nix, nix. In Nürnberg ist halt, für einen Song braucht man natürlich einen Refrain. Den haben wir natürlich da rausgenommen, ist ja klar.
Also ein Kompliment, eine Hymne ist es nicht wirklich, oder?
Es ist halt wie alles ein bisschen ironisch, ne?
In the Wember oder wo, oder mo oder wer, auf dem Fest oder was, der Frau oder wem, tanzt oder was, also nix, nix, nix in Nürnberg. Also nix, 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 nix in Nürnberg. Mo oder wer, oder in Nürnberg oder wo, auf dem Fest oder was, der Frau oder wem, tanzt oder was, also nix, nix, nix in Nürnberg. Also nix, 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 nix in dem Berg. 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 Nürnberg oder wo, oder mo oder wem, tanzt oder was, also nix, nix, nix in dem Berg. Also nix, 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 nix in dem Berg. Oder wem vom Fest oder was oder wo oder wer in Nürnberg oder wo tanzt oder was, also nix, nix, nix in dem Berg. Also nix, 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 nix in dem Berg. Nix, 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 nix in dem Berg. Nix, 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 nix in dem Berg. Nix, nix, nix in dem Berg.
Scheifinger auf Bayern 2.
Fitzgerald Kuss heißt eigentlich Rüdiger.
War Ihnen denn Rüdiger Kuss zu unpoetisch?
Es ist eine ziemlich lange Geschichte, die erzähle ich immer wieder gern. Also meine Mutter hat mal gehört, dass jemand Rüdiger genannt wurde und der hat ihr der Name so gefallen und den habe ich natürlich dann bekommen. Am Melanchthon-Gymnasium hatte ich irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit mit John Fitzgerald Kennedy. 62 muss das gewesen sein, denn 63 ist er dann ermordet worden. Und da gab es einen in der Klasse, der hat aus dem Fitzgerald ein Fitz herausgezogen und das war dann mein Spitzname.
Also nur wegen der Ähnlichkeit zu dem Präsidenten von den USA sind Sie Fitzgerald Kuss geworden?
Ja, das geht noch weiter, die Geschichte. Ich hatte so eine komische Wasserwelle und damals hat mir auch ein bisschen nebenbei noch Geld dazu verdient in Ferien, Ferienarbeit gemacht. Da wurde mir immer Kennedy nachgeschrien. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, es gab dann ein paar Lyrikpublikationen, da habe ich noch meinen alten Namen verwendet, Rüdiger. Und dann kam es 1967, war im Erlanger Redoutensaal Ende Februar eine ganz große Veranstaltung vom AStA, dem Kulturaster der Studentenvertretung. Und die haben dann ein Plakat gemacht und da war Peter Handke dabei, also zwei Bands waren dabei, Improved Sound Limited und Ramroads, die gibt es heute noch mit Peter Harasim. Der ganze Abend nannte sich Beat und Pop-Poesie. Ich hatte vielleicht bloß 20 Gedichte bis dahin geschrieben. Dann gab es natürlich ein Plakat, wunderschönes Plakat. Das hängt jetzt oben in meinem Arbeitszimmer. Es war ein schöner Siebdruck. Und da haben die mich einfach umbenannt und haben dann Fitzgerald Kuss. Und seitdem bin ich das. Steht sogar in meinem Personalausweis und meinem Reisepass oder sonst wo. Also,
aber Ihre Mama hat Sie wahrscheinlich Zeit Ihres Lebens Rüdiger genannt, oder?
Allerdings. bis hin zu ihrem Tod, natürlich, klar. Aber es gibt noch jemanden, ein alter ein Studienkollege, der auch bei meiner Feier jetzt war, den ich 1964, also vor 60 Jahren sage und schreibe, kennengelernt habe und mit ihm befreundet bin, sagt, der darf auch noch Lyriker sein.
Sie haben Anglistik und Germanistik studiert, sind Lehrer geworden. Haben Sie eigentlich mit Ihren Schülerinnen und Schülern auf Hochdeutsch gesprochen oder auch schon Fränkisch?
Ich war dann an der Peter-Fischer-Schule. Da kamen mir viele Schülerinnen und Schüler aus dem Knoblauchsland. Natürlich voll mit Dialekt bis oben hin. In der Schule sollte man ja diese Verkehrs- und Standardsprache schon mal lernen. Aber ich habe nichts dagegen gehabt, wenn sie sich ausdrücken wollten und mitteilen wollten, dass sie dann einfach in ihren Dialektslang verfallen sind. Und am meisten hat sie Kinder immer gefreut, wenn sie ihre Erlebnisaufsätze bei mir geschrieben haben. Ich gesagt, im Dialog, in der wörtlichen Rede ist Dialekt erlaubt.
Sie sind dann 67 auf 68 nach England gegangen, nach Nuneaton.
Nuneaton, Warwickshire.
Als Assistant Teacher. Also die 68er Jahre eigentlich mitten in England erlebt. Waren Sie da mittendrin dabei?
Ja, es war zwar weit ab von London, wo alles los war, aber ich hatte ja die freie Wochenenden und bin dann immer wieder nach London runtergefahren und es war natürlich die große Zeit damals. Elisabeth war ja Königin und ich sage immer, das war ein Aufflackern eines elisabethanischen Zeitalters, das schon mal gegeben hat, aber es hat nicht allzu lange gedauert. In England habe ich meine popkulturelle Sozialisation erlebt.
Das heißt, viele Konzerte erlebt, am Hyde Park zum Beispiel, oder?
Auch. Es begann in Coventry, es war ja nicht weit entfernt von Nuneaton. Damals waren in den Konzerten immer 6 oder 7 Gruppen hintereinander. Da konnte es passieren, dass neben Jimi Hendrix, den ich dort gesehen habe, noch plötzlich Leute aus den Charts waren, also mit Musik, die heute vergessen ist oder so. Oder Pink Floyd war da mit dabei oder so. Und in London, das größte Erlebnis war natürlich im Summer of Love, das Free Concert im Hyde Park. Damals war die Popmusik noch nicht so kommerzialisiert wie jetzt. Es war einfach gratis. Da im Hyde Park vor dieser wunderbaren Landschaft mit dem kleinen See, kann man sich lebhaft vorstellen, da Pink Floyd gespielt mit einem riesigen Gong. Und ich weiß heute noch, das war dieses wunderbare frühe aus den frühen Alben, Set the Control for the Heart of the Sun.
Das heißt, Sie erinnern sich eigentlich an diese Zeit noch, als wäre es gestern gewesen, obwohl es schon, ich glaube, 60 Jahre fast her ist.
Ja, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gedächtnis. Und dann sind halt prägende Momente im Leben, das ist ganz klar.
Viele sagen ja, im Ausland habe ich erst gemerkt, wie deutsch ich bin. Könnte man das bei Ihnen übersetzen? Im Ausland habe ich gemerkt, wie fränkisch ich bin?
Das stimmt haargenau. Ich habe an einem englischen Sonntag mit knurrendem Magen in einem Park sitzen, hat vielleicht seinen kleinen tragbaren Transistor dabei und hört, wenn man Glück hat, gerade die Beatles. Aber die englische Küche hat mich immer heruntergezogen. Ich musste dann am Sonntag, jetzt riecht's überall nach Schweinebraten und Klöß. Und es ist Sonntag und ich bin weit weg. Da kam dann ein bisschen sowas wie Heimweh auf.
Ja, und die Katze der Wirtin soll ja auch mit ein bisschen dran schuld sein. Jetzt hatten wir schon den Liebeskummer, der sie so ein bisschen angefacht hat, fränkisch zu schreiben. Aber die Katze der Vermieterin auch.
Ja, es war ja so, in Nuneaton war ich an der High School for Girls, hatte so kleinere Gruppen, deutsche Konversation. Und da musste ich natürlich Hochdeutsch sprechen. Und dann war ich noch an einer Art Berufsschule, Technical College. Da hatte ich auch Erwachsene, die Deutsch gelernt haben. Manche waren mit der Armee in Deutschland gewesen. Da hatte ich schon eine Sehnsucht nach meinem Dialekt. Immer wenn ich dann mit meinem Studienfreund ein Reisen unternommen habe, ein Schwabe, den habe ich gut verstanden und er hat mein Fränkisch verstanden, weil er zeitlang in Nürnberg gewohnt hatte. Aber sonst musste ich eigentlich immer Hochdeutsch oder Englisch sprechen. Ja, was macht man halt da, wenn meine Wirtin zu mir sagt, Mrs. Wright, will you let Tilly in?
Tilly war die Katze?
Ja, Tilly war die Katze. Da habe ich jetzt plötzlich mit der Fränkisch gesprochen. Komm her, Muschele, da ist dein Milcherle.
So war eine englische Katze ein bisschen auch mit Schuld daran, dass sie sich dem fränkischen Dialekt gewidmet haben. Weil wir gesagt haben, wir machen zum Ende jeder Runde ein kleines Gedicht von Ihnen. Ich glaube, es wird ganz gut passen, das Gedicht Dialektik.
Ohne meine Mutter ihr Spruch, kam in meinem Vater sei Land greizweiß.
Und wir haben den letzten Titel in dieser Stunde 1:1 der Talk. Und ich glaube, es wird Sie freuen. Sie haben nämlich Jimi Hendrix schon erwähnt. Darf es Jimi Hendrix sein?
Ja, unbedingt.
The Wind Cries Mary.
Ich habe Jimi Hendrix in Coventry erlebt und das war wirklich gewaltig. Es saßen da hinter mir, was so üblich ist bei solchen Konzerten, kreischende Mädchen. Aber als Jimmy dann auf die Bühne kam mit seinen zwei Musikern und den Fußregler seiner E-Gitarre betätigt hat, da war Ruhe. Ich habe selten einen Gitarristen erlebt, der so großartig war wie Jimi Hendrix.
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers merrily. Of yesterday's life, somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind it cries very.
Hausbesuch in 1:1 der Talk. Heute bei einer fränkischen Literaturgröße, Fitzgerald Kuss, der Gedichte auf Fränkisch und die Theaterstücke Schweig, Bub und Unkraut in die Welt gebracht hat. Eigentlich so ein bisschen auch Sprachmusik. Und wenn ich mich so umgucke hier bei Ihnen, erinnert was hier in Ihrem Wohnzimmer in Nürnberg an Ihren gerade vergangenen 80. Geburtstag?
Ja, es ist eine Grafik, ich glaube, eine Lithografie ist es, glaube ich, die wir uns geschenkt haben, meine Frau zu ihrem 70. und ich zu meinem 80. Geburtstag. Wir waren sehr befreundet mit dem leider viel zu früh verstorbenen Maler Harry Schemm. Ich habe etliches von ihm hier hängen.
Ein Nürnberger Maler?
Ein Nürnberger Maler natürlich.
Immer zu finden in der Kneipe Gregor Samsa?
Genau. Da war ich eigentlich seltener. Ich war in meinem ganzen Leben, glaube ich, nur zweimal bisher dort. Aber wir haben uns so immer wieder getroffen und gut verstanden. Und hinter mir befindet sich das Bild.
Ah, das ist ein ganz farbenfrohes Bild, wo ich glaube, also Gleise auf jeden Fall sehe, ein bisschen ein Bahnwärterhäuschen, zwei Fahrräder.
Das ist der Kalchreuther Bahnhof. Da bin ich mein Leben lang vorbeigefahren. Und das musste ich unbedingt haben, weil ich fand es so grandios. Und das haben wir uns geschenkt.
Wie überhaupt sehr viele Kunstwerke, sehr viele Bilder an der Wand hängen. Also Sie umgeben sich überhaupt gerne mit Kunst.
Ja, Kunst ist Leben, ne? Oder wenn man es lateinisch sagt, Vita brevis, ars longa.
Das Leben ist kurz, aber die Kunst bleibt, könnte man sagen, oder?
Genau, so ist es.
Was haben eigentlich Jimi Hendrix, den wir gerade gehört haben, und der fränkische Dialekt für Sie gemeinsam?
Vielleicht die schönsten Stücke von Jimi Hendrix sind sehr bluesig. Der Blues ist es wahrscheinlich, der mit dem fränkischen Blues gemeinsam ist.
Sie haben nämlich auch mal gesagt, das ist beides für mich Heimat.
Ich glaube, man hat ja nicht nur eine Heimat. Ich glaube, jeder Mensch hat mehrere Heimaten. Es kann die Kunst sein, es kann die Sprache sein. Eine Heimat allein genügt wahrscheinlich gar nicht.
Und wenn Sie gerade gesagt haben, der Blues, Melancholie ist eine Stimmung, die Ihnen schon auch, ja, wie soll man sagen, in den Körper eingeschrieben ist, oder?
Ja, ich bin nicht unbedingt streng genommener Melancholiker, aber man hat natürlich auch diese Anfälle von Melancholie. Und ich glaube, das ist eine sehr fränkische Eigenart. Man denke nur, dass Albrecht Dürer die Melancholie in einem Kupferstich verewigt hat. Die schönste Äußerung über Melancholie kommt von dem großen fränkischen Dichter Jean-Paul, dass der Humor am schönsten ist, wenn das Volk ein bisschen melancholisch ist.
Das passt ein bisschen zu einem Satz, den das FAZ-Magazin über Sie mal gesagt hat. Er macht eine Komödie aus den Tragödien des Alltags.
Ja, das ist ja das Prinzip. Also ich mag keine Schenkelklopfer-Komödien. Ich mag wirklich Tragikomödien.
Also das sind so immer die zwei Seiten der Medaille, oder? Die gehören für Sie zusammen. Das Lustige und das aber doch unten drunter eben so eine Melancholie auch oft hat in ihren Gedichten.
Man kann auch mit Tucholsky sagen, die Träne im Knopfloch.
Jetzt haben Sie sehr viele Preise schon bekommen. Zuletzt den Verdienstorden des bayerischen Ministerpräsidenten, aber Sie haben sogar schon das Bundesverdienstkreuz, den Frankenwürfel, den bayerischen Dialektpreis, den Poetentaler. Wo würde ich die alle finden? Wir waren ja vorhin beim Sammler, Fitzgerald Kuss.
Hier in meinem Stehpult sind eigentlich möglichen Preise.
Das Stehpult ist nämlich direkt nebenan. Da entstehen aber die wenigsten Gedichte, oder? Sie haben ja mal gesagt, Sie müssen eigentlich in Bewegung sein. Sie sind ein Spaziergänger, Sie haben auch nie den Führerschein gemacht. Die entstehen eben nicht an diesem schönen Stehpult. Was machen Sie dann da? Warum steht da eins?
Manchmal schon. Also es ist ganz unterschiedlich. Das kann man nicht steuern. Also ich habe ja meistens irgendwas zum Schreiben dabei. Und dann notiere ich das halt. Oder ich lerne es auswendig, wenn ich nichts zum Schreiben dabei habe. Das geht ja bei Gedichten, bei kurzen sowieso, bei längeren nicht. Also da muss man dann schon schauen, dass man den Faden nicht verliert und sich dann möglichst schnell mit einem Blatt Papier, wenn man wieder zu Hause ist, hinsetzen und das alles aufnotieren.
Und auf dem Stehpult, da ist ein Band, der gerade rausgegeben wurde, mit Der beste Kuss, wo eine Frau uns auch einen Kuss zuwirft auf dem Cover. Und da ist auch Mehr vom halben Leben. Zwei Bücher, die jetzt auch gerade rausgekommen sind. Und Sie haben mir im Vorfeld am Telefon erzählt, ich habe doch noch so viel vor. Jetzt bin ich 80, ich habe noch so viel vor. Im Englischen gibt es doch dieses schöne Wort, frage ich jetzt den Englischlehrer, Bucket List. Zu Deutsch sagt man Löffelliste.
Ah, ja.
Würden Sie ein fränkisches Wort dafür erfinden?
Da ist das Englische uns immer voraus.
Das ist die Eimerliste. Was würde denn bei Ihnen noch draufstehen? Was ist es, was Sie noch vorhaben?
Vor allem nur Gedichte schreiben und ich möchte die auch möglichst immer wieder vorlesen können, denn es ist ja Spoken Poetry, also es ist gesprochene Dichtung, die dann schriftlich fixiert wird, aber erst zum Leben erweckt wird, wenn sie laut vorgelesen wird.
Wunderbar, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende dieser Stunde 1:1 angekommen, aber weil Sie gerade sagen, laut vorlesen, ein Gedicht machen wir schon noch, oder?
Ja, na gern.
Ein Gedicht über Gedichte.
Ein poetologisches Gedicht. Gedichte. Gedichte sind Wolken. Manchmal regnet's aus ihnen raus. Manchmal wird aus Regen Schnee. Manchmal bleiben sie mal hängen. Dann sing's weiter. Gedichte sind Wolken. Manchmal lohnt sie sich nicht sehen. Dann ist der Himmel blau.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Fitzgerald Kuss, dass ich bei Ihnen hängen bleiben durfte und die Gedichte bei uns in den Köpfen vielleicht ein bisschen hängen bleiben.
Ja, das wünsche ich mir immer, weil Lyrik ist vielleicht immer unterschätzt. Aber es ist vielleicht die schönste Literaturform.
Ade, Fitzgerald Kuss.
Ade.
Und ich darf noch eine kurze Sache ergänzen. Eine Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie in der ARD-Audiothek oder bei Spotify bei 1:1 auf unseren Link gehen von der jeweils aktuellen Folge, da finden Sie einen kleinen Fragebogen. Es dauert nur wenige Minuten, hilft uns aber enorm. Bitte sagen Sie uns doch, was können wir tun, um besser zu werden? Was gefällt Ihnen am Talk und was nicht? Vielen herzlichen Dank schon mal für die Zeit und nochmal danke an Fitzgerald Kuss und Ade.
Ade.